Ich lese uns den heutigen Predigttext aus Matthäus 5, Vers 1 bis 12. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg. Und er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Stellt euch einen armen Bauern vor. Und dieser Bauer, der hat ein Pferd. Das Pferd braucht, um richtig arbeiten zu können, Hufeisen. Und zwar vier, weil es vier Hufe hat. Die Preise für Eisen sind nur viel zu hoch. Und der Bauer kann sie sich nicht leisten. Und dann, eines Tages, auf dem Weg zu seinem Feld, entdeckt er an der Seite im Graben etwas Glitzerndes. Er geht näher und entdeckt ein Hufeisen. Ein echtes Hufeisen aus Eisen. Und der Bauer ist in diesem Moment überglücklich über ein gebogenes Stück Eisen. Richtig glücklich ist er in diesem Moment. Wenn wir heute Menschen fragen würden, was macht dich glücklich oder wann bist du glücklich? Wann ist dein Leben gelungen? Es wäre womöglich nicht das gebogene Stück Eisen. Vielleicht je nachdem, aber tendenziell wären es vielleicht sowas wie, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich was erreicht habe, wenn ich Geld habe, wenn ich Anerkennung bekomme, wenn ich stark und unabhängig bin. Das heißt sowas wie, glücklich sind die, die erfolgreich sind, die stark sind. Und die Frage, wie werde ich glücklich? Das ist eine der wichtigsten Fragen der Menschheit. Seit Jahrtausenden machen sich Menschen darüber Gedanken. Gemeint ist damit weniger das kurzfristige Glück, wie zum Beispiel der Bauer, der beim Finden eines Hufeisens richtig glücklich ist und dann merkt, dass das Pferd ja vier braucht und er nur eins hat. Aber in dem Moment ist er erstmal glücklich. Es geht um so eine tiefe Zufriedenheit im Leben, mit sich und dem Leben, was man führt. Gibt man Glück im Internet ein, findet man grün. Vierblättrige Kleeblätter, Marienkäfer, Hufeisen, Sonnenuntergänge, vor allem grüne Kleeblätter. Vielleicht auch ein paar Marienkäfer, Hufeisen, Schweinchen, so klassische Glückssymbole. Doch all das hat etwas gemeinsam. Es ist das irdische Glück. Es ist das, was seit Jahrtausenden Menschen ein Glücksgefühl gibt, dass das Hufeisen mit der Tür, über der Tür mit der Öffnung nach oben hängt, damit das Glück ins Haus kommen kann und nicht andersrum wieder rausfällt. Es ist aber auch das, was vergeht. Die Antwort auf die Frage, wie werde ich glücklich, ist nicht sonderlich einfach. Am Ende hängt die Frage nach einem glücklichen und erfüllten Leben auch mit der Frage nach dem Sinn des Lebens zusammen. Als Christen glauben wir, die Antwort auf die Frage nach einem erfüllten Leben ist keine Methode, kein Kleeblatt, kein Hufeisen, sondern es ist Jesus. Jesus lässt uns durch sein Leben, sein Wirken und sein Handeln teilhaben an dem, wie Reich Gottes funktioniert. Es ist Anteil an dem, was wir jetzt schon spüren können. So sind auch die Seligpreisungen, das, was ich eben vorgelesen habe, in der Bergpredigt ein Teil von Jesu Wirken. Er erzählt den Jüngern dort im Grunde eine Antwort auf die Frage, wie man ein glückliches Leben führen kann. Die Antwort ist nicht unbedingt einfach oder das, was wir erwarten. Und doch ist sie das, an dem wir uns noch heute orientieren können. Eigentlich könnte auch jede Seligpreisung eine eigene Predigt bekommen. Aber Wir haben uns bewusst dafür entschieden, nicht einen rauszupicken, also ich habe mich entschieden, sondern allen ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich möchte euch ermutigen, in diese Woche zu gehen. Wenn ihr nachher aus der Gemeinde rausgeht, nehmt die Seligpreisungen mit. Nehmt sie mit und entdeckt sie neu. Gebt ihnen einen Raum, den sie vielleicht vorher noch nicht eingenommen haben. Sprecht im Hauskreis drüber, sprecht am Frühstückstisch mit euren Familien oder Freunden darüber und lasst euch inspirieren, sie im Alltag einfach nochmal neu zu entdecken oder anders zu, vielleicht auch anders zu entdecken. Nicht, weil ihr müsst, sondern weil es sich manchmal lohnt, das Altbewährte, Altbekannte auch neu zu erleben. Im Griechischen beginnen die Seligpreisungen mit Makarioi, selig sind. Damit fängt Jesus an. Und dann habe ich mich gefragt, was heißt es eigentlich, selig zu sein? In meiner Übersetzung steht zum Beispiel auch glücklich sein. Und wo liegt eigentlich der Unterschied? Der Duden sagt, selig bedeutet von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens, der himmlischen Wonnen teilhaftig. Von allen irdischen Übeln erlöst. Also alles Schlechte ist weg. Des ewigen Lebens, der himmlischen Wonnen teilhaftig. Also Teil der Ewigkeit sein, mit Gott im Einklang sein. Der Duden hat noch eine weitere Bedeutung. Und zwar schreibt er für Seligkeit einem tiefen Glücksgefühl hingeben. Einem tiefen Glücksgefühl hingeben. Also so eine richtig wohlige innere Freude. So ein Glücksgefühl, was dich in den Arm nimmt. Seligkeit bezeichnet also den Zustand, wenn alles richtig, richtig gut ist. Wenn man als Mensch keinen einzigen Wunsch mehr hat, wenn das, was man braucht, was man will, alles schon da ist. Es ist so ein bisschen wie so ein Seelenfrieden. Und ich finde, das Wort hat was sehr Wohltuendes. Und es ist definitiv ein erstrebenswerter Zustand. Kein Wunder also, dass Jesus es benutzt, um die Seligpreisungen anzufangen und sie mit Reich Gottes in Verbindung setzt. Der Unterschied zum Glücklichsein, von Seligkeit und glücklich, der liegt im Moment. Wenn der Bauer aus der Geschichte am Anfang das Hufeisen findet, ist er glücklich, bis er merkt, dass das Pferd 4 Hufe hat und er 4 Hufeisen bräuchte. Aber wenn der Bauer von sich sagen würde, er würde ein seliges Leben führen, dann würde das vielleicht bedeuten, er hat ein Dach über dem Kopf, eine Frau, ein Pferd, ein Feld. Und er hat alles, was er braucht. Und vielleicht wächst auf dem Feld genug. Vielleicht geht er sonntags in die Kirche. Vielleicht hat er nicht genug Geld. Aber die Umstände und die Rahmenbedingungen, in denen er ist, die machen ihn so zufrieden, dass er sagen kann, er führt ein seliges Leben. Und vielleicht ist nicht alles perfekt in diesem Leben. Aber da ist dieses bisschen Seelenfrieden. Und zu einem seligen Leben gehört auch dazu, in schweren Zeiten nicht zu verzweifeln, weil er, also der Bauer, und auch wir aus der Zuversicht Trost und Hoffnung schöpfen können. Wir wollen uns die Seligpreisungen jetzt einmal nochmal anschauen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Wenn ich geistlich arm höre, tue ich mich im ersten Moment durchaus ein bisschen schwer. Geistlich arm erinnert mich irgendwie an Schwäche. Etwas, was in dieser Welt als negativ wahrgenommen wird. Wie, du schaffst etwas nicht. Ja, ich weiß nicht weiter, ich schaffe das nicht alleine. Diese geistliche Schwäche ist ein persönliches Eingeständnis. Jesus erinnert uns daran, dass wir Gott brauchen. Ich erkenne in meiner eigenen Schwäche, dass ich Gott brauche. Und dass das in Ordnung ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich etwas nicht schaffe, weil ich nicht stark genug bin. Es bringt mich in eine Abhängigkeit Gottes, die mich frei macht. Weil ich in der Gewissheit leben darf, dass Gott mir zusagt, dass seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und es schützt mich vor Stolz und Überheblichkeit. Das Reich Gottes gehört nicht denen, die meinen, alles im Griff zu haben, sondern denen, die sagen, Gott, ohne dich kann ich nicht. Und Jesus beschreibt hier eine Welt, die anders funktioniert als unsere. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid ist ein Gefühl, das wir neben Glück wahrscheinlich alle schon ganz gut kennen und vielleicht auch einmal in welcher Form auch immer erlebt haben. So hoch Glücksgefühle sein können, so tief können auch dunkle Täler sein. Doch Jesus verspricht uns, dass es besser wird. Nicht nur einfach besser, es wird richtig gut. Es geht ihm um Menschen, die trauern über das, was sie selbst bewegt, über eigene schwache Momente, über Schuld, aber auch über das Leid der Welt, über Ungerechtigkeiten. Jesus geht es um das Herz der Menschen, das empfindliche Herz, das Jesus liebt und doch in dieser Welt verletzt wird. Aber er verspricht uns auch, dass wir nicht alleine bleiben. In Psalm 23 lesen wir es: Im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, denn der Herr ist bei mir, sein Stecken und Stab trösten mich. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmut bezieht sich auf die Art eines Menschen, ein Wort, das wir heute vielleicht nicht unbedingt oft gebrauchen. Sanftmütig sind Menschen, deren Wesen ausgeglichen und friedfertig ist. Das bedeutet nicht, dass sanftmütige Menschen schwach sind, sondern dass sie ihre Stärke anders unter Kontrolle haben. Sanftmütige Menschen sind nicht die, die sich ständig durchsetzen, sondern die, die darauf vertrauen, dass Gott alle Situationen in der Hand hat und auch schon durchdacht hat. Die Seligpreisung erinnert daran, nicht der Versuchung von Machtdurchsetzung nachzugeben, sondern rücksichtsvoll mit Menschen umzugehen und dem Egoismus der Welt mit Sanftmut zu begegnen. Ich finde, die Seligpreisung, auch wenn sie erstmal eigentlich ganz schön klingt, hat irgendwas Schweres. Weil wenn ich darüber nachdenke, immer sanftmütig zu sein, also immer irgendwie friedlich und ausgeglichen, fallen mir in meinem Alltag leider genug Situationen ein, in denen ich wirklich alles andere als ausgeglichen bin. Wie oft rede ich, bevor ich denke? Wie oft habe ich mich schon in Situationen hineingesteigert und mich aufgeregt? Ich glaube, es geht Jesus hier nicht darum, dass wir immer ausgeglichen sind und in jeder Situation ruhig handeln. Ich glaube, es geht ihm um eine grundlegende Herzenshaltung. Wenn ich in meinem Herzen ausgeglichen bin und mich vor allem in meinem Kopf immer wieder daran erinnere, dass dieser Charakterzug von Gott in mir angelegt ist, dann kann ich in Situationen gehen, in denen es möglich ist, dass ich mich aufrege. Autofahren ist eine davon. Aber ich habe diese Aufregung irgendwie anders im Griff. Ich kann, also ohne Sanftmut im Herzen wäre ich in Situationen vielleicht noch aufgeregter oder es wäre noch anders. Aber ich glaube, es geht Jesus hier darum, in unserer Welt voller Egoismus und Kurzschlusshandlungen einmal innezuhalten und nicht der Rücksichtslosigkeit zu verfallen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Eine Sehnsucht, die gerade in unserer heutigen Welt mit viel Leid und Schmerz verbunden ist. Die Welt ist voll von Ungerechtigkeiten. Und wir alle erleben etwas davon, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ungerechtigkeit ist überall. Sie ist nicht nur global, sie fängt schon hier im ganz Kleinen an. Es gibt unzählige Beispiele, wo Ungerechtigkeit geschieht. Jesus sagt hier, wenn es dich sehnt nach einer Gerechtigkeit, die alles Vorstellbare übersteigt, dann bist du hier richtig. Die tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach einer Welt, die von Grund auf erneuert wird, dem Reich Gottes, in der Diskriminierung, Ungerechtigkeit und Leid keinen Platz mehr hat. Und der Sehnsucht nach Veränderung, etwas für diese Welt und gegen die Ungerechtigkeiten zu tun. Ich will nicht einfach hinnehmen, dass Menschen ungerecht behandelt werden. Jesus sagt, wer so sucht, wird satt werden. Wer sich sehnt nach der Gerechtigkeit, den wird Gott versorgen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzigkeit. Menschen sehen, in Liebe begegnen und aktiv handeln, sich ihnen zuwenden, so wie Jesus es tat. Diese Seligpreisung beschreibt das Herz Gottes, in dem wir Orientierung suchen wollen. Jesus erinnert uns daran, wie hart diese Welt sein kann, geprägt von Ungerechtigkeit, Leid und Ausschluss. Er erinnert uns daran, uns nicht zurückzuziehen, sondern mit Weichheit und einem offenen Herzen zu reagieren. Er sagt uns, ich bleibe an deiner Seite. Du kannst der Welt barmherzig begegnen, liebevoll und offen, weil Jesus an deiner Seite ist und dir mit Barmherzigkeit und Gnade begegnet ist. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ich putze meine Fenster nicht sonderlich oft, zum Leidwesen meiner Mutter, und doch immer wenn, bin ich glatt ein wenig überrascht, wie viel Unterschied es machen kann, wenn ich dann nach draußen schaue. Und in etwa so könnte es mit dieser Seligpreisung sein. Ein reines Herz ist wie mein geputztes Fenster, das den Blick auf Gott verbessert. Ein reines Herz bedeutet nicht, dass es moralisch perfekt ist und das Leben fehlerlos. Es meint ein Herz, das sich nicht versteckt. Das bedeutet, ehrlich zu sein vor Gott. Er kennt unser Herz und wünscht sich, dass wir es nur ihm schenken. Ein reines Herz ist auch ein ungeteiltes Herz. Eins, das sich voll und ganz auf Jesus fokussiert. Wenn das Fenster sauber ist, kann man besser nach draußen sehen. So ist es auch mit Gott. Ist mein Herz rein, kann ich Gott viel besser erkennen. Und das zwar nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon jetzt. Ich kann Gottes Wirken, seine Führung und seine Gegenwart in meinem Alltag viel besser wahrnehmen, weil mein Herz nicht von anderen Dingen getrübt ist. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Frieden stiften erinnert mich immer an die Streitschlichten aus der Schule damals. Jugendliche in Warnwesten mit so Trillerpfeifen, die hoffnungslos versucht haben, andere Jugendliche in Streitsituationen auseinanderzubringen. Und alles, was sie dafür hatten, war diese Warnweste, sich selbst und vielleicht so eine Trillerpfeife. Vielleicht hatten sie noch so einen halben Seminartag, wie schlichtet man eigentlich einen Streit? Aber so richtig effektiv war das bei uns nie. Und wahrscheinlich war das für die Streitschlichten ziemlich frustrierend. Menschen stecken in Konflikten, werden abgegrenzt und verlieren ihre Hoffnung, wie beim Streitschlichten. Manchmal klappt es einfach nicht. Und manchmal reicht ein banales, aber witziges Wort ohne große Bedeutung, dass aus einem Streit ein Lachanfall wird. Und es gibt Konflikte, die lösbar sind und solche, die es nicht sind. Manchmal fühlt es sich an wie gefangen sein ohne Hoffnung. Und genau hier erinnert uns Jesus an die Reich-Gottes-Perspektive. Um uns herum ist es manchmal alles, aber nicht friedlich. Doch ich glaube, es geht Jesus hier auch, nicht nur, aber auch darum, um den Frieden in unserem Herzen. So wie die Sanftmut und die Barmherzigkeit ist auch das Friedenstiften in uns angelegt. Manchmal reicht es schon, wenn wir uns mit einer Situation oder mit einem Menschen in unserem Herzen mit der Vergebung anfangen. Wenn wir an Gemeinsamkeiten festhalten, weil wir wissen, Gott gibt uns nicht auf. Er ist für uns da, wenn das mit dem im Herzen Frieden finden und der Vergebung nicht so gut funktioniert. Weil wir trotz allem Menschen sind und wir Gottes Gnade brauchen, die uns verändern kann und die uns helfen kann, den Charakterzug eines Menschen in Gottes Reich näher zu kommen. Ich muss ganz kurz was trinken gehen, es tut mir leid. Das ist zum Innehalten für euch, wisst ihr? Damit ihr nochmal denken könnt. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Die letzte Seligpreisung ist besonders. Die anderen waren auch besonders, aber dieses irgendwie besonders besonders. Die Zuhörenden der Bergpredigt, die Jünger Jesu, die hören diese Worte und sind höchstwahrscheinlich nicht sonderlich glücklich über das, was sie da hören. Verfolgung ist nichts, was sie sich gerne wünschen oder was man gerne erleiden möchte. Und doch ermuntert Jesus seine Jünger, sich sogar darüber zu freuen, fröhlich zu sein und zu jubeln. Ich kann verstehen, dass sie das nicht so gut fanden und vielleicht auch nicht unbedingt gut verstanden haben. Jesus sagt, wenn Menschen euch ablehnen, weil ihr nach Gottes Willen lebt, dann seid ihr gesegnet. Ich glaube, meine Stimme möchte nicht mehr. Jesus sagt, wenn Menschen euch ablehnen, weil ihr nach Gottes Willen lebt, dann seid ihr gesegnet. Wir erleben hier, und für dieses Privileg können wir, glaube ich, kaum dankbar genug sein, weniger Verfolgung als viele unserer Geschwister in Teilen der Welt, in denen es nicht möglich ist, einfach so wie wir heute Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. Manche können nicht mal gefahrenfrei sagen, dass sie an Jesus glauben. Doch wir kennen es vielleicht, dass wir für unsere Meinung, für unseren Glauben oder für irgendwelche Haltungen ein bisschen komisch angeschaut werden. Manche werden auch verurteilt. Jesus erinnert uns hier, den Weg der Anpassung in dieser Welt nicht zu gehen, in dieser Welt zu sein und doch nicht Teil von ihr zu sein. Ich lasse mich nicht davon abbringen, an Jesus zu glauben, und es ist Teil des Christseins, auch in unbequemen Momenten an Jesus festzuhalten. Das Reich Gottes ist nicht immer bequem, aber es ist ewig. In Jesaja lesen wir, die Unterdrückung wird einmal aufhören, die Zerstörung ein Ende nehmen und die Verwüster werden aus dem Land verschwinden. Dann wird ein Thron errichtet werden, dessen Fundament die Treue ist. Und auf diesem Thron, am Wohnsitz Davids, wird beständig einer regieren, der das Recht kennt und ihm Geltung verschafft. Die Welt wird einmal besser. Es wird eine Zeit kommen, in der Treue, Gerechtigkeit und Liebe herrschen. Die Seligpreisung für die Verfolgten, die bringt Hoffnung mit sich. Hoffnung auf genau das. Es ist die, die mich am meisten herausfordert und doch auch die, die am meisten Hoffnung schenkt. Wie kann ich ein glückliches Leben führen? Die Seligpreisungen machen mein Leben nicht plötzlich gut, nur weil sie da sind. Und ich zumindest versuche, sie zu leben. Jesus beschreibt hier eine Herzenshaltung. Ein Herz, das Gott braucht, weil es über Unrecht leidet, nach Frieden sucht und barmherzig ist. Er spricht von dem, wie es ist und wie es sein kann. Die Seligpreisungen sind kein Leistungskatalog. Sie beschreiben Menschen, deren Herz von Gott verändert wird. Menschen, die wissen, ich brauche Gott. Aber ich darf darin trauern und ich darf barmherzig sein mit mir und mit anderen Menschen. Und ich darf Frieden suchen, von meinem Herz ausgehend und in dieser Welt. Und es erinnert uns daran, dass wir nicht perfekt sein können und auch nicht immer perfekt leben. Aber genau deshalb brauchen wir Jesus. Die Seligpreisungen zeigen uns nicht nur, wie wir leben sollen, sondern auch, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Und selbst wenn wir daran scheitern, Gottes Gnade trägt uns durch. Das Glück vergeht, aber die Seligkeit, von der Jesus spricht, die er uns wünscht, die hat ihren Ursprung im Reich Gottes und die bleibt.